You're listening to Radio Golf Show.
Tempus, oder? Tempus.
Meine Herrschaften, einen guten Tag an Sie hier in Deutschland. Beste Grüße an unsere Zuhörer in Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Und ein herzhaftes Juhu an alle deutsch sprechenden Experts. Es ist Sonntag, es ist unsere erste Show des neuen Jahres. Ich freue mich vom gesamten Team Golfschau Ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen, um Albert Einstein zu zitieren: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht. Ich bin Frank Förster, mein Co-Host Marc Horiner ist startklar. Moin Marc.
Guten Morgen Frank.
Und unser Gast, der mutig den Fußstapfen von Fähring, Althaus, Goldrian, Kobold, Baraka und anderen folgt. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Er ist ein ganz entspannter Niedersachse. Herzlich willkommen, Michael Timpus.
Hallo, moin.
Moin.
Ja, die Fußstapfen, ich versuche da mit zwei Füßen reinzutreten in einen, aber ist okay.
Das sind ja auch nur die deutschen Fußstapfen.
Ich kann ja hüpfen.
Wir freuen uns, dass du heute da bist an einem Sonntag. Und unser erster Gast im Jahr 2022 bist. Die dritte Show, die wir jetzt zu zweit machen. Wir wollen es ja immer kompakt halten und werden auch gleich einsteigen. Meine New Year's Resolution ist, gar nichts mehr zu sagen irgendwann. Aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. Michael.
Guter Vorsatz für einen Podcast. Ja. Ich sag jetzt nichts mehr.
Michael, ja. Wie bist du zum Golf gekommen? Kannst du uns ganz kurz ein bisschen über dich erzählen? Du bist, wir sind ja hier fast Nachbarn. Du bist schon seit über 30 Jahren im Golfclub in Vechta-Welpe unterwegs. Ein Platz, einer der wenigen Plätze in Deutschland, die ich auch kenne. Wie ist das bei dir passiert, dass du diesem Spiel zum Opfer gefallen bist?
Wie ist das bei mir passiert? Ist ja auch schon ein bisschen her. Man muss sich ja versuchen zu erinnern. Als der Golfclub ist gar nicht so alt, der ist schon älter als 30 Jahre. Und im Zuge der Gründung des Golfclubs, irgendwann nach dem Abitur oder so, zu der Zeit, spielten auch Bekannte Golf. Da hat man mal geschnuppert und geguckt, da hatten wir nur 9 Löcher. Dann irgendwann habe ich, muss ich sagen, es ausprobiert in Kloppenburg, also nochmal 10 Kilometer weiter, gibt es eine öffentliche Golfanlage mit Kunstgrüns etc. pp. Da ein paar Mal ausprobiert. Meine Eltern waren damals da auch, wollten das da auch ausprobieren. Wir haben Blut geleckt. Ich bin der Einzige, der dabei geblieben ist. Meine Eltern sind irgendwann wieder ausgestiegen. Ja, und in Vechta eingetreten als Student, wie es so ist. Da zu der Zeit in Vechta wenig Golf gespielt. Aber mittlerweile, weil ja wieder hier als Lone Origini zurückgekehrt und hier arbeitend jetzt auch in Vechta seit, weiß ich nicht, locker 25 Jahren am Stück viel spielend. Ja, so ist das.
Ja, und der Einzige, der übrig geblieben ist, das ist schon mal interessant. Wir werden auch gleich wieder einsteigen mit unseren Quick 9, die wir ja auch schon mit Baraka, Karim und mit Dr. Sessinghaus gemacht haben. Dr. Sessinghaus hat übrigens jetzt seit gestern seine neue Plattform flowcode.golf startklar. Da ist es eine Plattform, wo auch Trainer ausgebildet werden. Gucken Sie da mal rein, das ist ganz interessant. Marc, mein Lieber, wie geht's dir heute?
Ach, Frank. Sonntagmorgen, 11 Uhr, wie soll es einem schon gehen? Ist großartig.
Genau, du siehst super aus.
Ich sehe dich. Ich sehe Michael. Kaffee ist noch heiß.
Ich denke, du hast was Tolles vorbereitet für Michael.
Ja, vielleicht schieben wir noch mal vorneweg, dass Michael ja nicht nur ein Golfer ist, sondern im Vorstand seines Vereins auch für Marketing zuständig ist. Das allerdings natürlich nicht hauptberuflich, sondern hauptberuflich Mediziner ist. Und wenn ich das richtig verstehe, sich ganz klar als traditionellen Hausarzt versteht. Ist das richtig?
Ja, das ist so. Also ich wollte ursprünglich in die operative Schiene, bin über die, also nach dem Studium über die Urologie in die Chirurgie, habe da lange gearbeitet und irgendwann fiel dann doch noch die Entscheidung, doch Hausarzt zu werden in der breiten Versorgung, und was definitiv die richtige Entscheidung war, weil man Menschen anders begleitet als, ich nenne das immer Auftragskiller im Facharztbereich. Du kriegst einen Auftrag, das ist das, mach das. Ja. Natürlich haben die auch Leute, die sie über eine längere Zeit betreuen, weil chronische Krankheitsbilder auch da betreut werden. Aber bei uns, ich habe jetzt Patienten in der eigenen Praxis, die ich seit fast 18 Jahren begleite. Die sind als Kinder zu mir reingekommen, die haben jetzt schon Kinder. Wir kümmern uns jetzt um die Leiden um die Kinderkrankheiten der Kinder, die ehemals bei mir als Kinder mit Kinderkrankheiten waren. Das ist schon ganz schön. Das ist eine ziemlich dankbare Tätigkeit.
Ja, ich wollte gerade fragen, es ist natürlich nicht ganz einfach heutzutage, aber dankbarer als vielleicht in einer Medizinfabrik zu arbeiten und nur als Operateur quasi das Objekt der Operation vor sich zu sehen.
Ja, nee, das ist, also ich habe ja gerne im Operativen, wirklich gerne in der Chirurgie gearbeitet. Das ist schon was Tolles. Du machst das gerne und da hast du auch so ein, also gerade in der Chirurgie hast du auch so ein, häufig so einen digitalen Charakter, 1 und 0. Ne? Du musst sofort, das muss auf den Punkt sitzen, was man macht. Ansonsten ist es relativ unangenehm für den Patienten. Das hat alles seinen Reiz. Das ist ja das Schöne an der Medizin. Du hast ein ewig breites Tätigkeitsfeld vom Labormediziner, der nur Zahlen anguckt, bis derjenige, der einem oben als Neurochirurg ins Gehirn einsteigt, ist alles drin. Da findet eigentlich jeder, der das machen will, findet da auch seine Ecke. Und manchmal dauert es ein bisschen. Es gibt ein paar Leute, die brauchen ein bisschen, aber dann haben sie ihr Fach gefunden. Und da ist, glaube ich, für jeden auch Arbeit da. Wissen wir ja. Wir haben für jeden, glaube ich, zurzeit Arbeit. Das ist nicht das Thema.
Okay, wir gehen in die schnellen 9. To pick one's brain, wenn du schon die Neurologie gerade angesprochen hast. Wir legen los mit der ersten Frage. Golf wird seit diesem Jahr von einigen Krankenkassen als Reha-Sport anerkannt. Welche sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten gesundheitlichen Vorzüge des Golfspiels?
Schöne Frage. Das mit dem Reha-Sport gibt es sogar schon ein bisschen länger. Der Golfclub Paderborn ist damit angefangen. Die haben das als erste durchgekämpft bei der AOK und hat dann auch funktioniert. Wir werben ja immer damit, frische Luft und langsame, nicht überanstrengende Bewegung etc. pp. Ich glaube, das kann man auch bei anderen Sportarten ehrlicherweise kriegen. Da gab es letztens ja mal so eine Werbekampagne. Ich weiß, war das der Golfverband Bayern oder so? Die hatten so ganz viele, viele Poster. Nichtsdestotrotz, Golf ist nicht überbelastend, stellt trotzdem über die Dauer der Zeit, wenn man dann eine Runde Golf spielt, eine relativ hohe Beanspruchung des Körpers ohne Abnutzung da. Golfer werden in der Tat, aber ich glaube, das ist auch wieder wie bei allen anderen Sportarten, die man lange betreiben kann, werden älter. Der bewegte Mensch ist einfach gesünder als der unbewegte Mensch. Und beim Golf hat man eine unglaublich entspannte Art, sich trotzdem gesundheitlich zu betätigen. Und ein bisschen anachronistisch, die Leute wollen heutzutage eher kommen, konsumieren, wieder gehen. Golf spielt sich so nicht wirklich ab. Da ist die Zeitfrage ist ja eine andere, aber auch Golf wird sich irgendwo verändern. Man muss alle Leute bedienen. Ich fürchte, dass Golf einfach aufgrund der Tatsache, dass man draußen ist, sich bewegt, glücklich ist im Idealfalle. Das hat wieder was mit, welche Schläger können Sie am besten, welche können Sie schlechter zu tun. Glücklich ist im Idealfall, einen großen sozialen Charakter hat, mit anderen Leuten interagiert, trotzdem auch alleine sein kann. Jeder kann da glücklich werden. Ich glaube, das ist der Aspekt, den es macht. Und du bewegst halt den ganzen Körper.
Also die Vielseitigkeit des Ganzen.
Ja, das ist Golf ist auch vielseitiger, als man glaubt. Man kann das ja athletisch betreiben oder auch ganz deutlich weniger athletisch. Auch da findet jeder seine Ecke.
Das ist beim Squash. Ich denke, wir kommen auf das Anachronistische zurück, zu einem etwas späteren Zeitpunkt in diesen schnellen 9. Zweitens, was ist deine allererste Golferinnerung und was verbindest du damit? Die allererste Golferinnerung.
Die allererste Golferinnerung? In der Tat war, glaube ich, die allererste Golferinnerung nicht eigenes Golfspielen, sondern in den Nachrichten Bernhard Langer in einem Baum sehen.
Ja. Ja.
Ich glaube, das war meine erste, das ist die allererste Golferinnerung.
Wunderbar. Dieses
Bild habe ich
das ist ein schönes Bild
permanent auch. Im Kopf. Der stand da und ich habe gedacht, was macht er da?
Ja.
Ja. Er Tagesschau. Hat Sergio, dann 10 Jahre keine weitere Meldung über Golf oder so.
Drittens. Traditionell wurde Golf als. Ich fange nochmal von vorne an, Entschuldigung. Traditionell wurde Golf im Wettkampf Mann gegen Mann gespielt. Der heute gängige Begriff Paar wurde relativ spät eingeführt und spielt im Matchplay-Format ja auch keine wirkliche Rolle. Wenn du die Wahl hast, spielst du lieber Matchplay oder Zählspiel und warum?
Jetzt kommt's. Ich bin ja auch der. Kapitän, der Ligakapitän der Jungseniorenliga Niedersachsen Nord. Es gibt Nord und Süd. Und wir spielen Matchplay. Und Matchplay ist das geilere Golf. Ich im Turnier gerne Zählspiel, auch lieber als Stableford. Und wenn man immer Zählspiel im Kopf spielt, ist das auch keine Hürde. Das ist ja nur eine Hürde für diejenigen, die wirklich Panik haben, mal nachzuschießen. Ja. Aber Matchplay ist einfach super. Das, weil du kannst mit einer 11 trotzdem noch gewinnen. Also
richtig,
das, ne? Das ist noch entspannter im Kopf. Ja, auch an Bad Days, es gibt jemanden, der ist schlechter. Ja, und dem kann man das auch noch erzählen, um noch ein Loch zu gewinnen. Aber ich bin Lochspieler, Matchplayer.
Also, wunderbar, wunderbar. Es ist ja auch nicht uninteressant zu sehen, dass es auch bei den Pros, von denen man vielleicht auch annehmen könnte, dass sie alles können, tatsächlich auch wirkliche Matchplay-Spezialisten gibt, die alle paar Jahre dann im Ryder Cup aufblühen und zeigen können, was sie machen. Genau. Vielleicht nicht jedes Mal, ja, aber so jemand wie The Postman, also wie Nick
Poulter,
der blüht ja unter diesem Druck ja auch ganz anders auf als bei einem normalen 72-Loch-Turnier.
Absolut.
Vielleicht kommen wir da noch mal im Zusammenhang mit Olympia noch mal auf das Gespräch zurück, auf Matchplay. Im Zählspiel ist der Spieler sein eigener Gegner, aber auch sein eigener Schiedsrichter. Die Versuchung, es mit den Regeln nicht ganz ernst zu nehmen, kann für den einen oder anderen stellenweise eine relativ starke Herausforderung darstellen. Bist du dieser Versuchung jemals in einem Turnier erlegen?
Nein.
Wenn ja, willst du uns erzählen, in welcher Situation? Wenn nein, warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht, ist ja relativ einfach. Der Reiz dieses Spiels liegt ja daran, dass jeder mit jedem eigentlich spielen kann, aufgrund der Handicap-Vorgabe.
Ja.
Wenn ich dann daran rumbiege, es ist erstens total unfair wieder. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen wie Handicap schon. Also, wir haben das ja hier nicht, aber in Ballungsräumen gibt es ja so diese typischen Leute, die fahren von Turnier zu Turnier, haben lustigerweise total hohe Handicaps und gewinnen überraschenderweise den Automarke XY Cup und fahren zum Finale nach München. Und das ist genau das Gleiche. Ich will meinen Golf ja so sehen, wie mein Golf ist. Und wenn ich heute halt alles in den Wald baller, dann ist das halt einfach so. Da muss ich die Kugel auch wieder rauskriegen. Aber da muss ich auch jetzt nicht mit meinem Schuh das Ding 10 Zentimeter weiter nach vorne. Meistens gewinnst du nichts und du machst dir durch Mogeln Stress. Und was Golf nicht verträgt, ist mentaler Stress. Das funktioniert nicht gut.
Ich glaube, das ist die Antwort. Will man den offiziellen Zahlen glauben, ist Golf eine Art Krisengewinner der Corona-Pandemie. Anlagen verzeichnen einen starken Zuwachs im Moment. Viele Neugolfer tummeln sich nach einer 69-Euro Platzreife auf den Anlagen der Republik. Für wie nachhaltig hältst du diese Entwicklung?
Schwierig. Das Problem ist, die Leute, die jetzt dazukommen, sind natürlich dazugekommen, weil sie nicht in die Halle konnten, nicht in die Kneipe konnten, nirgendwo hin konnten, keinen Urlaub machen. Da wird ein gewisser Teil wird hängen bleiben, vielleicht auch ein gewisser großer Teil. Wir haben ja trotzdem auch, also wir haben zumindest jedes Jahr immer noch irgendwo ein positives Outcome in den letzten Jahren, haben Mitglieder dazu gewonnen. Jetzt sind es ein paar mehr. Die Überalterung der Vereine an sich, was ja den Vereinssport in Deutschland fast flächendeckend betrifft, wird das überhaupt nicht beheben, weil dieser Effekt wäscht sich ja in den nächsten 2 bis 3 Jahren wieder aus. Und dann hat man trotzdem immer noch ein Durchschnittsalter von, ich weiß es nicht, ich sage jetzt 62. Und dann muss ich ja
50, ja.
Ja, und dann muss ich ja nur rechnen, in den nächsten 10 Jahren wird hinten mehr wegbrechen, als vorne dazukommt. wenn das so bleibt. Und da muss sich die gesamte Branche, aber lustigerweise eben nicht durch einen Verband gesteuert. Jeder Verein muss sich da, wo er ist, überlegen, wie er da weiter existiert.
Die Einführung des neuen Handicap-Systems hat im letzten Jahr die Golfszene ein wenig in Aufruhr versetzt. Spielstärken wurden angepasst, heraufgesetzt, herabgesetzt. Mancher Clubgolfer hat sich gewundert, viele haben sich geärgert, manche sich beklagt. Verstehst du diese merkwürdige Fixierung auf ein niedriges Handicap, das man auf dem Platz selten unter Beweis stellen kann?
Also ich kann da mitreden, mein Handicap hat sich bewegt wie weiß ich nicht, eine Kontinentaldrift vor 100 Millionen Jahren.
Wohin ist es denn gedriftet, Michael? Nach oben oder nach unten?
Die Geschichte ist jetzt ein bisschen, also nicht ein bisschen länger, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe ein gutes 7er Handicap relativ fix gespielt, ja. Habe dann einen Lehrgang beim DGV gemacht und bin auch Golf-Physio-Coach nebenbei. Ja. Und durch das viele Üben, jetzt ist deine Ebene flach und jetzt hast du 7 Newtonmeter links an der Hacke, war mein Kopf ziemlich voll mit vielen technischen Überlegungen, die bei jedem Schlag eine große Rolle spielten und dazu führten, dass ich mich irgendwann bei 14 wiedergefunden habe.
Thanks a lot, ja.
Ich bin jetzt wieder on my way back. Ich bin wie Marcel Siem on my way back. Und jetzt waren es dann, also ich glaube, es war 12 und als letztes Jahr dann kam, stand dann plötzlich 14 da, weil ich über die letzten 2 Jahre auch wenig Golf gespielt habe, weil ich mir auch noch einen Fuß verletzt habe, ist egal. Aber jetzt steht wieder 12 da. Ich treffe die Kugel eigentlich. Im Matchplay merkt man das nicht. Da mache ich die Leute dann doch fertig, weil 3 Löcher weggeben, scheißegal. Hintenrum komme ich. Aber im Stableford ist noch ein bisschen schwierig. Wird aber, bin ich mir ganz sicher. Außerdem ist es mir mittlerweile, und jetzt kommt's, fast egal, weil mir ist es wichtiger, Spaß zu haben auf der Wiese, als da irgendwie alle 10 Runden mal, es freut einen. Und der sportliche Ehrgeiz sollte und muss immer da sein. Habe ich so als Sportler. Aber wenn ich dann wirklich einfach irgendwo wieder raufkomme, wir erfahren es ja mittlerweile auch erst 3-4 Tage später, ja. Oder es geht doch runter, das hatte ich dieses Jahr auch, plötzlich runter, obwohl das Ergebnis schlecht war. Das ist mir fast Wumpe.
6. Frage. Du siehst also, die schnellen 9 sind nicht wirklich die schnellen 9 heute.
Nein.
Aber zum Spaßeffekt. Du hast die Wahl zwischen Pebble Beach, Augusta National und dem Old Course in St. Andrews. Welchen Platz würdest du dem Vorzug geben und warum?
Nur einer wird es verstehen, der es hört. Man muss immer Augusta spielen, wenn man es darf. Das ist so. Jeder, der die Gelegenheit hat, ich kenne jemanden, der hatte die Gelegenheit, war noch nicht dem Golf so nahe und hat abgelehnt. Ja, genau. Alle haben Gänsehaut. Das ist ein betörender Platz, wenn die Rhododendren schön dahingestellt sind oder sonst was. Aber ich würde nach St. Andrews gehen.
Wunderbar. Ich glaube, da...
Ja.
Wie gesagt, es ist auch näher, nicht?
Ja, davon ganz abgesehen. Es ist alles näher. Allein schon die Möglichkeit ist näher.
Ja, und es ist die Wiege, ne? Also
ja.
Warum ist es? Warum wäre für dich St. Andrews? Weil?
Ich war da noch nicht. War ich noch nicht. Da würde ich gerne mal spielen. Und ich möchte über dieses bescheuerte Hotel drüber driven.
Das ist großartig.
Auf jeden Fall möchte ich drüber spielen und am besten an der 17 auch gleich an der Mauer legen und den Jimenez machen und versuchen, wie weit komme ich an der 18 ans Grün ran. Kommt ein bisschen sehr auf den Wind an oder sowas. Ich möchte diesen Platz gerne einmal spielen, ist einfach so.
Aber es ist interessant, denn diese 3 Kurse, ja, also Pebble, Augusta und St. Andrews, war ja das Nonplusultra. Ja, und wenn man sich heute diese Listen anguckt von den Top 100 Golf Courses in the World oder was immer, ja, der einzige, der noch in den Top 10 ist St. Andrews. Ich meine, Augusta war immer, also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ja. Augusta ist jetzt gerade noch mal in den Top 20, ja. Es ist schon interessant, aber St. Andrews, da bin ich auch bei dir dabei, auf jeden Fall.
Whistling Straits würde ich auch gern spielen. Super.
Whistling Straits, ja?
Absolut.
Ja. Lohne?
Spiele ich auch gerne. Ich komme aus Vechta, werde natürlich die Fahne Vechtas hochhalten und das mit klarer Überzeugung, weil wir ein einzigartiges Layout haben. Aber Lohne ist, unsere Region macht es aus, dass du zwei Golfplätze spielen kannst, die im Layout so unterschiedlich sind. Ja. Und du kannst hier viel Golfspaß haben. Bei uns quälst du dich durch den Wald und ein Dutzend Bälle reicht nicht. In Lohne hast du den Driver nicht benutzt. In Lohne denkst du auch, du kommst mit dem Holz 3 hin, wird nicht klappen, ist länger. Das ist super. Ich finde die Kombi super. Da muss es eigentlich noch mehr Zusammenarbeit geben, ist aber auch wieder schwer.
Ja, da kommen wir später noch drauf. Number 7.
Du hast die Möglichkeit, eine Golfregel im Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder neu zu etablieren. Welche wäre das und warum?
Abschaffen ist schwierig. So tief ist, glaube ich, niemand im Golfregel-Business drin. Es sei denn, er hat sich tausendmal geärgert. Ich glaube, man müsste fast fest verankern, dass die Leute eine Pflicht haben, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Spaß, hab Spaß. Golfregel Nummer 1.
Besser kann man sich eine Antwort gar nicht vorstellen. 8. Du hast einen Fourball aus allen Golfern jeder beliebigen Zeit zusammenzustellen. Welche 3 Spieler nimmst du mit? Warum diese und wo würdet ihr spielen?
Jimenez. Liegt an der Zigarre. Nein, ich finde den Mann wirklich cool.
Ja.
Monty.
Ja.
Ich finde Colin Montgomery. Also erstmal ich schlage relativ viel Fade. Da sind wir uns nahe. Und ich finde, er ist sehr entspannt geworden, seitdem er nicht mehr so im Fokus steht. Die Interviews und sonst was. Ich glaube, man kann mit dem jetzt auf der Runde Spaß haben. Und das ist wieder, da sind wir wieder beim Fun-Charakter.
Ja.
Und ich würde Phil Mickelson mitnehmen.
Ja, der Spaßfaktor mit Mickelson dürfte entsprechend groß sein.
Mit ihm kannst du zocken, da bin ich mir definitiv sicher. Und er ist wirklich einer outstanding in seinem kurzen Spiel. Und da das meine schwache Seite ist, denke ich, super, der kann dir noch was zeigen. Den nehme ich mit als Lehrer, die anderen beiden für Golf. Das ist, aber ich glaube, das ist eine schöne Kombi.
Ein Raucher, ein Zocker und Mrs. Doubtfire.
Well. Ja.
Und wo geht das ab? Das Ganze?
Ja, sehr schön. Ja, schwierig, weiß ich gar nicht. Ich glaube, lustigerweise, jeder möchte, glaube ich, seinen Golfplatz präsentieren. Ich würde mit denen in Fechter rumlaufen.
Wow. Wow. Egal, das wäre eine schöne Sondersendung, Frank.
Das wäre eine Sondersendung.
Weil die Plätze, die anderen Plätze kennen die alle. Ja. Ja. Und ich habe eine Chance zu Hause, ne? Das ist das, zu glänzen.
Mickelson mit einem Wedge down kann. The first.
Aber da kommen wir auf unsere Bahn 2 und da werden die alle komisch gucken.
9. Frage. Und damit die Chance, quasi mehrere Punkte wie auf dem 9. Loch zu machen oder zu verlieren. Du bist passionierter und bekennender Zigarrenraucher, was unsere Hörer nicht sehen können, aber wir sehen es. Welche Zigarrenformate bevorzugst du? Welche Herkunftsländer bevorzugst du? Und rauchst du die Dinger auch auf dem Platz?
Ich rauche am liebsten Toros und Gran Reservas, also eher die großen, längeren Formate. Kann ich so sagen? Nicaragua, ganz klar. Okay. Ja. Kuba ist raus. Die schaffen es nicht. Ich rauche manchmal auf dem Platz, aber eher nicht, weil mich das vom Fokus abbringt. Ich fussel dann immer mit der Zigarre rum. Ich habe auch einen Zigarrenhalter für alle meine Bags und also irgendwo. Das ist alles ausgerüstet. Aber ich mache das manchmal, aber lieber in Ruhe hinterher, gerne auch nicht über Golf reden, auf der Terrasse.
Und da die Quick 9 niemals 9 Fragen haben, kommen noch 2. Kannst du ja, musst du auch jetzt nicht mehr schnell antworten, kannst du auch Zeit lassen.
Ja.
Querdenken. Oh. Die Pandemie hat einige tiefe Verwerfungen innerhalb unserer Gesellschaft deutlich gemacht. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass man über eine Spaltung der Gesellschaft sprechen kann, gibt es doch erhebliche Meinungsunterschiede. Auch innerhalb der Golfwelt. Diese Meinungen gehen stark auseinander und bringen erhebliche Spannungen mit sich. Als Mediziner hast du immer deutlich Stellung bezogen für die Solidarität, für das Impfen und für die Einhaltung der diversen Auflagen. Wie viel Ärger hat dir das eingebracht, auch in der Golfwelt? Und ist Porzellan dauerhaft zerbrochen worden?
Ja, gar kein Ärger. Also ich vertrete das mit klaren Worten, auch in der Sprechstunde, auch den Patienten gegenüber, das musst du auch so machen. Auch die Einhaltung von Regeln, das ist dann vielleicht wieder besonders deutsch, wir können es auch auf Golf beziehen. Ich muss jetzt nicht jede Regel ganz perfekt für nachvollziehbar halten, aber sie ist irgendwo aufgestellt worden und mag auch in der Breite gedacht ihren Sinn haben. Und dann verfolge ich das auch nach und dann ist das auch so. Wir nehmen auch keinen großartigen Schaden. Es ist ja immer die Frage, wer da spricht. Ich glaube, Porzellan ist nicht nachhaltig zerbrochen. Es gab ja vorher Leute, die auch anderer Meinung waren, die wird es immer geben. Das ist auch richtig so. Das ist ja Zeichen der Diversität in der Gesellschaft. Wenn jetzt einer irgendwelche reptiloiden Götter sehen möchte, die vom Himmel herabsteigen und uns mit irgendwas bewerfen und dann der Friede der Welt auftritt, das tritt jetzt an die Oberfläche. Es gab früher auch schon Menschen, die irre Ideen hatten. Die haben sich vielleicht auch in eher geschlossenen Häusern befunden. Ich weiß nicht. Nein, ich will das gar nicht verurteilen. Das wird jetzt alles nach oben gebracht und es belastet ja alle. Alle Menschen sind von dieser ganzen Situation belastet. Das nervt uns auch alle. Ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag eine Maske in der Fratze zu haben, wenn ich da in meiner Praxis rumlaufe. Sehe aber absolut den Benefit für mich und meine Mitarbeiter, weil wir bis jetzt noch nicht krank geworden sind. Und wir haben die ganzen Kranken ja vor uns sitzen. Also ich habe in der letzten Woche und in den letzten zwei Wochen deutliche Zunahme an Covid-Fällen. Und die sind ja in der Praxis, die laufen da rum. Und dann macht das auch alles Sinn. Das ist eine über die Luft aerosolartig verteilte ansteckende Erkrankung. Bei Ebola würden wir es nicht diskutieren. Da wird aber auch wirklich jeder krank oder so gut wie jeder. Und die meisten sterben daran. Letzten Endes bei den 40 Ebola-Epidemien, die wir seit den 60ern auf der Welt hatten, und lass es 45 gewesen sein, sind da mal irgendwie 45.000, 50.000 Menschen gestorben. Das finden alle ganz schrecklich. Wir haben jetzt in 18 Monaten 119.000 Tote in Deutschland. Und das nur in einem Land und das in 18 Monaten. Da muss ich über die Gefälligkeit nicht wirklich drüber nachdenken. Und wir sind nicht gespalten. Das sehe ich auch so. Wir haben vielleicht einen kleinen Splitter vom Tisch verloren. Dieses berühmte Beispiel, der Tisch ist nicht durchgebrochen. Ja. Und wir werden auch wieder zueinander finden. In dem Moment, wo das kein Thema mehr ist, wäscht sich das raus. Man wird immer seltener drüber diskutieren. Wir werden uns daran gewöhnen, dass es ein weiteres Virus gibt, was auch immer wieder Leute ins Krankenhaus bringt. Und es gibt immer wieder Leute, auch die schwer erkranken und auch sterben. Aber wir müssen, das kommen wir jetzt ja in so eine Endemiephase, wo es einfach da ist und die wird bleiben. Und wir können alle, wir drei hier können sicher sein, in den nächsten 10 Jahren kommt nochmal so ein Ding. Das ist spannend, dann zu gucken, wie die Leute dann sagen, wie sie dann reagieren. Wenn es wie bei der Hongkong-Grippe in den 50ern ist, dann haben sie schon lange wieder vergessen. Und dann ist es raus aus dem Kopf. Ja. Dann geht alles wieder von vorne los. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wäre das schon spannend. Die Schweinegrippe ist gerade 10 Jahre her. Jetzt haben wir wieder die Wahrscheinlichkeit bei einer immer enger werdenden Welt, dass das wiederkommt, ist ja nicht gering. Habe ich im Studium schon so gelernt. Ich wundere mich immer, dass viele Kollegen sich nicht erinnern. Aber ich glaube, das Gros der Menschen ist relativ vernünftig. Die verstehen das. Wir waren eine Zeit lang eingeschränkt, aber wir sind bei weitem nicht so eingeschränkt wie vor einem Jahr noch.
Absolut.
Und, das ist auch immer das, was man daraus macht. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und sage, ich darf nicht raus, ich darf nicht raus, dann habe ich mich zu Hause gefangen. Man muss sich in seinen Möglichkeiten bewegen. Und in der Golfwelt, wir haben halt eher ein Problem mit unserer Gastronomie gehabt. Also auf dem Platz durften wir ja die ganze Zeit. Wir Golfer waren maximal privilegiert. Das ist ja das mit dem Zuwachs. Ob da jetzt sinnvoll ist, jetzt eine Regel zu machen, um Gottes Willen, Omikron kommt, man muss 2G plus einhalten, wenn man auf den Golfplatz geht. Das kommt daher, die Leute treffen sich vielleicht auf dem Parkplatz oder in irgendeinem Caddyraum. Aber auf dem Platz ist definitiv die Gefahr ziemlich gering. Da bin ich mir ganz sicher. Da kann man auch einen Fechter mindestens 12 Meter Abstand halten, wenn man die Bahnenbreite einhält.
Ja, zumal ich ziemlich häufig mit jemand spiele, der sliced, und ich habe tendenziell einen Hook. Wir begegnen uns, wenn dann.
Da ist der eine rechts im Wald, der andere links im Wald. Das ist total egal.
Es ist aber trotzdem natürlich eine extrem interessante Sache, dass letztendlich eine Spaltung der Gesellschaft ununterbrochen herbeidiskutiert wird. Beobachte ich zumindest.
Die Frage ist, von wem, ne?
Ja, genau. Und dann ist halt auch die Frage, wen nutzt das eigentlich, ständig über eine Spaltung der Gesellschaft zu sprechen? Und ich will da auch jetzt gar nicht rumdeuteln. Interessant scheint mir zu sein, dass viele diese Spaziergänger eigentlich nicht wirklich gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren scheinen, sondern gegen unseren Staat und unser System. Und das macht mir dann durchaus schon zu denken oder gibt mir durchaus zu denken, wenn ich also das Skandieren höre. Das sind ja ähnliche Phänomene wie 2015, wo gewisse Leute der Meinung waren, unsere Gesellschaft kann die Zuwanderung von ein paar tausend Menschen aus Syrien nicht verkraften. Genau.
Das Cui Bono ist da klar woanders. Das ist nicht, wir wollen Gesundheit und sonst was dahinter steckt. Das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Diese ProSieben-Dokumentation damals über die AfD hat es klar gezeigt. Da war dieser Sekretär von Herrn Gauland, der hat gesagt, wir brauchen Unruhe im Land, egal woher sie kommt, das nutzt uns nur. Und da bin ich schwer von überzeugt, dass das eher aus der Richtung kommt und auch gesteuert wird. Ich meine es gestern oder vorgestern in der Zeit gelesen zu haben, irgendein Landespolizeiverband hat rausbekommen, dass in Telegram vieles von rechts gesteuert wird. Man würde das jetzt prüfen. Und da habe ich gedacht, schön, wenn jetzt, ihr seid super schnell, ihr seid
unsere Ermittlungsbehörden.
Ich würde das BKA in 2 Jahren dazuschalten, dann sollte man das nochmal untersuchen.
Frank, wir machen mal eine Sondersendung mit Herrn Timpus und dem Vorsitzenden der deutschen Polizeigolfspieler oder sowas. Das könnte ich
eigentlich auch schon. Gibt es eine deutsche Polizeigolfvereinigung?
Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt in Deutschland jede Vereinigung, mein Lieber.
Also ich habe nur gelesen, dass Cannabis hier gegen Covid ist und dass irgendjemand mit einer Superdosis von Viagra das Ding auch besiegt hat. Wir sollten hier eigentlich in den Roaring Twenties sein, wenn das der Fall ist.
Ja, also kiffen und Viagra nehmen, oder?
The Banging Twenties.
Da können wir so Speakeasies machen, wo du dann eine Tablette Viagra kriegst und einen Joint.
Ich habe noch eine Frage.
Und das hat Michael ja auch schon angesprochen. Super.
Eine habe ich noch.
Ja.
Jahrzehntelang galt Golf, und deshalb, Michael, habe ich dich kurzzeitig unterbrochen vorhin. Jahrzehntelang galt Golf als ein Spiel einer privilegierten Oberschicht. Von weiten Teilen der Bevölkerung wird es heute noch so wahrgenommen. Populistisch gesinnte Politiker nutzen dieses Vorurteil immer wieder für ihre Zwecke aus. Selbst wenn Trump, der größte Populist aller Zeiten, so scheint es mir, selbst Golfer ist. Zuletzt wurden golfende Ärzte von dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Laumann kollektiv verunglimpft. Impfen statt Golf spielen war das Schlagwort. Das Problem dieser Wahrnehmung ist natürlich teils hausgemacht und selbstverantwortet. Wie können wir für mehr Diversität sorgen, mehr Akzeptanz und mehr Nachhaltigkeit?
Im Golfsport. Ich glaube, Golf ist schon relativ breit. Das wird nur noch, unser Problem ist, dass wir so nicht wahrgenommen werden. Ne? Also, dass der Laumann, der schnackt, ich habe mich da auch drüber aufgeregt. Ich wollte erst ein Foto machen, direkt am Samstag drauf. Gucke mal, keiner zum Impfen gekommen. Ich gehe Golf spielen, Herr Laumann. Auch wieder die Hälfte der Leute nicht verstanden hätte. Aber ich glaube, Golf ist schon so breit. Und wenn man in die Vereine guckt, da sitzen jetzt nicht nur Ärzte und Anwälte-Ding. Also erstmal, Ärzte und Anwälte sind auch, es gibt die auch als Frauen. Das wird ja auch so wahrgenommen. Golf ist auch noch so ein sehr männlich wahrgenommener Sport. Ne? Die LPGA hat bei weitem nicht die Aufmerksamkeit wie die PGA-Tour. Und die spielen auch schon ganz anständiges Golf, würde man dann so sagen. Und dieser Satz ist auch schon so verkehrt. Und ist ja so, ne? Und also ich fand, wo war das denn? Wie heißt jetzt, habe ich den Namen vergessen. War für mich eins der Highlight letztes Jahr. Wie heißt denn? Im Olympic Club. Waren es die US Open der Damen?
Ja.
Das war sensationell.
Also großartig, ja.
Ja. Das war auch eine tolle Finalrunde. Ich weiß gar nicht, welche von beiden dann in den Bunker an der 18 angeschlagen hat, wo ich dann dachte, guck mal, hätte auch ein Stechen gehen können. So ein bisschen so wie Thomas Björn damals bei den Open in der 16 rechts in den Bunker gehauen hat. Mhm. Das ist schwer. Aus der Ecke des Elitären, sie brauchen einen Porsche, sonst brauchen sie bei uns nicht zu parken. Was verdienen sie im Monat, Ecke rauszukommen? Ist schwierig. Vielleicht muss man mehr auch direkt mit Zahlen arbeiten, dass Golf bei uns im Monat 100 Euro kostet.
So. Ja.
Weil viele Menschen geben für alle möglichen Hobbys, nicht mal Sportarten, bei weitem mehr aus und liegen mir in den Ohren, dass sie überhaupt gar keine Kohle haben. Das geht bei Taubenzüchtern los, die für 200 Euro Taubenfutter kaufen jeden Monat und ihre Rennpferde unterm Dachstuhl sitzen haben. Und hört auch bei Tischtennisspielern, die meinen, sie müssen jede Woche einen neuen Belag auf ihren Tischtennisschläger aufziehen. Und wenn sie es durchrechnen, landen die auch bei solchen Beträgen. Ja?
Naja, oder wenn man einfach nur zu zweit für ein Wochenende in ein Top-Skigebiet fährt,
ja,
dort Ausrüstung, eventuell eine Ausrüstung gekauft hat, Skier gekauft hat, bis man die Pässe und die Übernachtung bezahlt hat, ist man seine Mitgliedschaft im Golfclub, hätte man seine Mitgliedschaft im Golfclub schon längst wieder reingeholt.
Ja, das, ich glaube, Ski ist dann, das geht ja schon wieder in die gleiche, das ist ja fast wie, ich habe ein Polo-Pferd, aber das ist, und da braucht man drei.
Das sagt der Norddeutsche. Ich sitze ja im Süddeutschen, hier fahren alle Ski.
Ja, ja, wir spielen alle Polo. Wenn man sich alleine den Campingtrend anguckt,
ja,
also wenn ich mir einen guten Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder sonst was kaufe, habe ich eine monatliche Belastung, die way more than Golf ist. Und ja, da sitzen Leute drin, die sitzen auf ihrem kleinen Klappstühlchen und sagen, ey, Golf könnt ihr, das ist ja nur was für Reiche. Und dann denke ich mir so, okay, du hast gerade deinen Standplatz bezahlt, drückst jeden Monat 400 bis 600 Euro für dein Wohnmobil aus, auch wenn der Wiederverkaufswert nachher da ist. Du musst dich auch verpflegen und das machst du abseits deines Lebens, was du auch noch hast. Ich glaube, beim Golf, prinzipiell Golf, da geht es um die Bereitschaft, die Zeit zu investieren. Bei Golf ist Zeit der Luxus. Viele Leute können eine Stunde Sport machen oder zwei Stunden Sport, aber ein Turnier Samstag um 8 Uhr kommen und abends um 8 Uhr vielleicht nach Hause gehen, ist auch für eine junge Familie schwierig, wenn Papa morgens sagt, ich bin weg, ich sehe die Kinder zur Einschulung wieder. Das ist schwer.
Absolut. Ich glaube, das ist das Anachronistische, das du vorher schon angesprochen
genau
hast. Sind ja tatsächlich, und deshalb verändert sich ja auch vieles, 9-Loch-Runden, 6-Loch-Runden. Wir werden da auch, glaube ich, in den nächsten Jahren eine erhebliche Änderungen sehen innerhalb des Spiels. Das wird Auswirkungen haben auf Platzarchitektur, wie Plätze gebaut werden. Wir werden, glaube ich, eher auch gelegentlich mal 6-Loch-Runden spielen. Ist vielleicht nicht im Turnierbereich, aber es wird sich einfach sehr viel verändern müssen, um auch diesen veränderten Freizeitverhalten auch
klar
Rechenschaft zu tragen.
Du bist ja schon als Golfanlage heutzutage schon vorne, wenn du, ich sag mal, eine 6-Loch-Kurzanlage hast. Du brauchst ja nur einen Kurzplatz. Wahrscheinlich würden 6 Löcher ganz kurz, alles um die 100 Meter oder so.
Ja.
Da hast du schon viele Leute, die eben so eine schnelle 6 spielen. Vielleicht sogar dann noch eben für ein Getränk und einen Burger oder was weiß ich, was ins Clubhaus gehen. Das wäre eine super Ergänzung. Und diese Leute kannst du ja dann auch überführen in die längere Anlage. Die Menschen konsumieren ja anders. Wir wollen kommen, konsumieren, nicht lange darauf warten, wieder nach Hause fahren. Das ist so ein bisschen so, ich merke es gerade im eigenen Business, die Menschen kontaktieren einen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Dingen, die auch bis zum nächsten Morgen Zeit hätten. Ich brauche da noch ein Rezept, muss ich abends um 11 nicht lesen, kann ich mir erstens nicht merken, kann ich auch nicht drucken, reicht auch nächsten Morgen um 8. Ich nenne das so ein bisschen, das ist so ein Mediathekleben. Also früher haben wir uns abends um 8 Uhr vor der Tagesschau, da musste man um 8 Uhr zu Hause und jetzt muss ich Tagesschau, sonst muss ich bis 21:45 warten, bis zu den Tagesthemen, sonst weiß ich nicht, was in der Welt passiert ist. Heute kommt man nach Hause, drückt auf einen Firestick oder was weiß ich was und sagt 20:21 Uhr, ich gucke die Tagesschau. Und man möchte alles und immer und überall verfügbar haben. Das ist auf der anderen Seite aber auch wirklich wieder ein Vorteil von Golf. Da kann ich das so nicht. Ich spreche mich für beides gleichermaßen aus. Dieses, du hast jetzt 4 Stunden, da rennst du in diese eine Richtung, Richtung 18. Loch. Da musst du den Kopf freikriegen, sonst wird das alles nichts. Dieses Maß an, müsste man dann jetzt ja sagen, Entschleunigung oder sonst was, werden auch viele schätzen. Ich glaube, man muss eben beides bedienen. Und das ist dieser Spagat, der für viele Anlagen ganz schwierig wird. Auch vom Kopf her.
Also erstens muss ich ganz kurz sagen, ich bin einer, der jedes Mal, wenn es bei mir vorne kratzt und hinten beißt, schicke ich Michael auch eine Message und er antwortet sofort. aber dieses Golf ist teuer, diese Mythen, Golf ist teuer, Golf ist schwer, Golf dauert lange. Zu einem gewissen Grad sind wir auch als Golfer selber dran schuld. Ja, ich kenne auch genug Golfer, die reden und sagen, Golf soll Breitensport werden, aber heimlich, privat sind sie dann ganz froh, dass es kein Breitensport ist.
Nicht zu breit.
Nicht zu breit, ja. Aber jetzt zum Beispiel, was mich interessiert, ist diese Zeit, ja, und das hast du richtig gut angesprochen, die Zeit, die wir investieren, Golf zu spielen. Ich weiß, ich habe in Deutschland keine Golferfahrung, aber ich kriege immer das Gefühl, dass in Deutschland die Leute so schnell wie möglich vom Platz, überall wird gemeckert, dass die Runden zu lange dauern. Ja, aber ich habe noch nie einen Golfer kennengelernt, der gesagt hat, wie war es denn heute bei dir? Boah, ey, die Greens waren scheiße, ich habe 120 geschossen, aber wir waren in 3 Stunden fertig. Ja, diese ganze Sache finde ich ein bisschen komisch, denn genau nicht morgens auf dem Golfplatz und abends zurück den ganzen Tag zu verbringen, mit Familie oder ohne, das ist doch wirklich, was Golf ist und nicht rein und raus.
Willkommen bei unserem Steckenpferd, Michael.
Here we go.
Frank, ich gebe dir völlig recht. Mir wäre auch eine Anlage am liebsten, wo ich morgens hin will, ja. Wo ich einen Kaffee bekomme, ja. Um 8 schon, wenn die Gastro schon besetzt ist, ich dort frühstücken kann, raus kann, 4 Stunden spiele, Mittagessen, nachmittags nochmal spiele und am Abend erst nach Hause gehe. Das sind aber, glaube ich, ganz, ganz wenige Leute, die das Spiel heutzutage so wahrnehmen. Und das andere, was du ansprichst, sind 6,5-Stunden-Runden oder 5-Stunden-Runden oder selbst 4,5-Stunden-Runden, die ich zum Teil, 4,5 Stunden geht ja noch, aber wenn es dann in die 5. Stunde geht, ist es meines Erachtens nach schier unerträglich und hat mit Golf dann nichts mehr zu tun. Wir sind da grundsätzlich unterschiedlicher Meinung.
Ja, das ist auch okay, aber wenn...
Noch einmal, wenn ich schnell spiele, kann ich am Nachmittag noch eine Runde spielen. Ja, wenn ich allerdings zuschauen kann, wie mein Flight vorne wegläuft und den, wie heißt es so schön, die Schuhe neu besohlen kann, während sie spielen, habe ich schlechte Laune. Und dann kann ich jeden Golfer auch verstehen. Es ist ein Spiel, das schnell gespielt werden soll. Geh nach Schottland und du wirst nach 3,5 Stunden überrollt, selbst auf dem Old Course.
Da fällt mir die Frage an, die wir gestern noch kurz besprochen hatten. Tragen oder schieben, Michael?
Der Lebenszyklus einer Sonnenblume, ne? Auf dem Abschlag, ne? Das war das doch, ne? Wenn man wartet, ja. Ich habe das gelesen. Ja.
Stimmt. Oder hast du gelesen?
Das ist. Ich bin Schieber.
Oh.
Definitiv.
Ja.
Ja. Jetzt kommt's. Ich habe so ein bisschen Aua am Rücken, weil ich mir mal einen Wirbel gebrochen habe. Ich habe mir dieses Jahr ein Motocaddy.
Boah. Elektroding.
Ich habe eine Fernbedienung in der Hand.
Oh Gott.
Ich umrunde meine Mitspieler. Meine Tasche fährt wie ein Satellit um denjenigen herum, den ich im Lochspiel schlagen möchte. Ich bin fernbedient. Es entlastet meinen Rücken. Das ist super. Ich stehe drauf. Es macht meinen Golf wieder leichter. Seit dem Spiel wieder entspannter. Bin aber sonst ein Schieber. Ich bin jahrelang mit so einem Yukat durch die Gegend. Das ist super. Ich finde das toll. Und im Winter kann man auch mal 3 Schläger in so ein Pencilbag packen und dann macht man den Rasen nicht so kaputt und rennt damit durch die Gegend. Man kann das alles machen, wie man das braucht. Wenn wir in Urlaub fahren, jetzt im März fahre ich mit meiner sozialen Blase, fahren wir mit 8 Männern nach Belek, weil das Wetter am schönsten ist und im Robinson Club ist auch ganz schön. Da habe ich ein Tragebag dabei. Aber letzten Endes werde ich es wahrscheinlich nur bis zum Golfplatz da tragen und dann wird es seinen Weg in irgendein Gefährt finden.
Ja. Habt ihr einen Fechter-Kart? Nein, ne?
Elektro-Karts, klar.
Ja, fahren, rumfahren? Nee, zum Rumfahren, klar. Ja?
Ja, auch zum Mieten. Kannst du dich reinsetzen und sagen, ich kann nicht.
Okay.
8? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 meine ich.
Das wäre mein preferred method of moving it slowly.
Finde ich ganz schrecklich. Wenn ich fahre, guck mal hier, wir sind gleich nur noch zu zweit, wir müssen nur weiterreden. Wenn ich fahre, ich möchte mir den Platz schon noch erlaufen. Lustigerweise, wenn ich fahre, spiele ich deutlich schlechteres Golf. Das kann ich nicht. Finde ich ganz schrecklich.
Oh. Ist wahrscheinlich ja auch kein Golf mehr.
In Augusta würde ich fahren, weil der dicke Mann möchte nicht die Hügel rauf, aber ansonsten möchte ich wohl gerne gehen. dann ist auch noch Sport. Also da schließt sich der Bogen zum gesundheitlichen Aspekt. Wenn wir uns natürlich mit Bierdosen in das Auto reinsetzen und dann dreimal schlagen auf einer Bahn und ein bisschen patten, haben wir uns, glaube ich, nicht wirklich angestrengt.
Das hört sich gut an.
Das mit den Bierdosen oder nicht wirklich?
Das egal. Mit den Bierdosen.
Du siehst, du kriegst hier die ganze bunte Vielfalt des der Golfwelt geboten, Michael. Ich glaube, dass man mich zwingen, man muss mich im Normalfalle zwingen, in ein Kart zu steigen.
Ja?
Ja, Entschuldigung, das ist einfach ein Kart, um Himmels Willen. Also das hat ja mit Golf gar nichts zu tun. Das ist
ja, weiß ich nicht. Das
ist sehr streng mit mir.
Wenn man sich da Trajan Cliffs anguckt oder sowas, ich glaube, da musst du fahren, sonst musst du wie Reinhold Messner da rauf und runter von Bahn zu Bahn.
Davon reden wir ja nicht.
Nein, aber generell bin ich auch der Meinung, das gehört schon dazu. Ob die Tasche jetzt geschoben, gefahren, ob sie elektrisch bewegt, ist total egal, glaube ich. Total egal.
Tragen lassen.
Wenn, alle Profis, ne?
Wenn die Chance besteht, kann man in der Türkei, in so einem Resort, gibt es da Caddies?
Weiß ich nicht, ist mir egal, mache ich nicht.
Nee?
Nee. Nur wenn ich muss. Du hast ja, also ich weiß es, ich war da noch nicht, aber ich glaube, in Südostasien ist es relativ häufig, dass du dein Gesamtequipment ja abgibst.
Ja.
Dann ist es halt so, aber ich bin doch durchaus in der Lage, meine Hand zu bewegen, irgendeinen Wagen zu schieben.
Ich muss gestehen, dass ich. Wir sind sehr viel in Asien gewesen und haben auch viel Golf gespielt, hauptsächlich in Thailand, und machen das auch sehr gerne. Ich bin ein Riesenfan von Caddies. Ich liebe das sehr. Ich halte das für, also zum einen ist es tatsächlich auch eine wirklich gute Möglichkeit für viele Leute, damit Geld zu verdienen, gerade in Thailand. Weil du ja auch nicht wirklich schlecht bezahlt wirst. Zum anderen ist es, finde ich, für den Spieler auch ganz wunderbar. Ich liebe das sehr. Ich bin auch letztes Jahr dann, als wir den Old Course wieder gespielt haben, mit Caddy über den Platz gelaufen und die sparen dir wirklich Schläge. Also
auf jeden Fall.
Wenn du einen guten Caddy hast.
Ja, es gibt ja dann aber auch...
Von dem Aspekt her klar. Ne? Also wenn mir einer sagt, spiel da rechts rum, das sieht nach links aus, mach das da rechts.
Genau.
Tipptopp.
Ja.
Dann sage ich auch nichts. Das ist ja wie ein Local dabei haben.
Aber es gibt ja noch die Kerle, die brutal ehrlich sind und sagen, you suck.
Ja.
Oder es gibt nicht die halt, oh, nice shot, Mr. Forster. Nicht? Also... Tut einem ja gut. Aber Caddies, okay, da stimmen wir überein, Marc.
Also Caddy, da fällt mir noch was so ein. Ich würde einen Caddy mitnehmen, da kriegst du nämlich auch immer einen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Random Golf Club kennt.
Ja.
Und die machen ja immer irgendwie Break Aaron Hills oder irgendeinen Championship-Platz, wo die PGA gerade gespielt hat. Und in diesem Videoformat, was ich sensationell finde, wo man drei Amateurgolfer nimmt und es wird gefilmt, ob die das da überhaupt irgendwie schaffen, ist auch super produziert nebenbei, sensationelle Bilder. Das wäre auch noch was, da würde ich gerne teilnehmen, zweitens, da würde ich einen Caddy nehmen, weil die helfen denen dann doch durchaus weiter. Wäre so ein Grund, da hätte ich auch keine Tasche, die ich tragen würde oder so. Hm.
Gehen wir noch kurz in ein oder anderes Thema von den Quick Nine ein bisschen tiefer. Zuerst freue ich mich, dass Matchplay und Zählspiel gespielt wird in Deutschland und nicht wie Stableford und Punkte gesammelt werden, wenn das wirklich so ist. Die Situation mit den Regeln und mit dem, in Anführungszeichen, Mogeln oder nicht, also ich denke, wir haben alle schon mal irgendwie in einem Turnier gemogelt, weil wir die Regeln nicht genug kennen. Ja? Jetzt nicht absichtlich mogeln, aber das ist ja gerade auch wieder das Besondere am Golf, dass wir unsere eigenen Schiedsrichter sind und wenn man in einem Club beim Mogeln erwischt wird. Und das kann sein, ob man ein extra mehr als 14 Schläger in der Tasche hat. Egal, ob man den wie Judge Smales im Rough den Ball einen Kick gibt oder sowas. Ja, dann ist man für immer in dem Club als Mogler, hat man das auf der Stirn tätowiert. Ja. Und in anderen...
Bist du ja auch.
Ja, aber in anderen Sportarten werden... ich sag mal Fouls, ja, oder werden Regeln gebrochen und die Strafe dafür in Kauf genommen. Nicht? Irgendwie hier Notbremse, was weiß ich. Nicht beim Basketball, wenn die Uhr runterläuft, nicht faulen und die Uhr anhalten und alles solche Sachen. Das ist alles akzeptabel. Als Mickelson das gemacht hat, wo er da auf dem Green irgendwann mal Hockey gespielt hat, oh, da ging es gleich rund. Was denkst du davon, Marc?
Also, ich ich habe das damals mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, als Mickelson tatsächlich so gebrandmarkt wurde für das, was er da getan hat. Es ist ja, ich fand es interessant. Ich glaube, ich war so verwundert, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, dass das jemand macht. Also ja, Ball in Bewegung spielen ist ja quasi also wirklich eine dieser großen Affronts. Ja. Und B, fand ich es vollkommen nachvollziehbar, dass er es getan hat. Also es war, ich bin kein Regelpapst, ich habe auch manchmal Regelschwächen, so wie wir alle, finde aber, man soll sich an diese Regeln halten, weil man ansonsten kein Golf spielt, sondern etwas anderes spielt. Ja? Also wenn ich mich nicht nach den Regeln richte, spiele ich kein Golf. Ja? Nichtsdestotrotz hat mich das Entsetzen darüber durchaus ja erstaunt oder der wie soll man sagen der horrende Aufschrei erstaunt. Michael, wie hast du das denn gesehen?
Ich weiß nicht, ehrlicherweise Mickelson habe ich jetzt nicht ganz so nicht wirklich präsent. Ich glaube, es ist aber auch immer die Frage, wie man das wahrnimmt. Mickelson einmal, ne? Patrick Reed ist ein Cheater.
Ja,
genau. Vijay Singh hängt immer Cheater? Noch hinterher, dass er irgendwo mal eine Scorecard falsch geschrieben hat. Und Frank Reichardt ist auch immer noch ein Spucker. Ja, also es kommt immer auf den Verstoß auch an. Wenn ich nicht weiß, was ich falsch mache, mir das dann hinterher einer sagt, dann kassiere ich meinen Strafschlag, sage Entschuldigung, dann ist das okay und dann passiert da auch nichts. Ich glaube, Mogeln ist ja eher dieses berühmte Beispiel, er geht in den Wald, der Ball kommt raus, er kommt ohne Schläger zurück. Das wäre, ne, oder ohne irgendeinen Ton kommt der Ball aus einem tiefen Bunker raus und es Sand fliegt 7 Sekunden später hinterher. Das wäre auch eher ungewöhnlich. Und das ist Mogeln. Also, dass wir alle nicht super regelfest sind und dass mal irgendwas nicht gelaufen ist. Ist auch die Frage des Umgehens damit. Ich glaube auch, ich habe auch schon Platzreifen abgenommen und da kommt dann jemand, der, da siehst du, wie, oh scheiße, da steht er da und denkt, du siehst ihn nicht, weil er im Wald steht und dann fummelt er mit seinem Schlägerkopf da am Ball rum und dann kommt der Ball raus, weil er auch geschlagen wird und wenn die dann rauskommen, dann kann man einfach vernünftig die Leute nehmen und sagen, pass auf, das habe ich gesehen, lass das lieber, sonst ist das Image gleich im Eimer, das merken sich die Leute, das ist alles doof, außerdem du denkst, dass du gleich gut gespielt hast, aber du gehst nach Hause, im Kopf denkst du dir, es waren doch 3 Schläge mehr und das wird dich verfolgen. Das ist so. In Anführungsstrichen ist es kein großes, nicht Crime of the Century, aber es ist eben etwas, was du weißt, dass du beschissen hast. Es gibt ganz kaltschnäuzige Leute, denen ist das egal, die wirst du überall haben. Aber ich glaube, das Gros der Leute weiß das und deswegen wird auch, glaube ich, gar nicht so viel gemogelt. Und dann ist es eben der Umgang damit. Wenn ich dann gleich sage, oh nee, stimmt, tut mir leid, habe ich nicht extra gemacht, komm nicht wieder vor, das kommt dann auch nicht wieder vor, dann ist das auch schnell vergessen. Bei Mickelson spricht man ja definitiv nicht von einem Mogler.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde das sehr interessant, weil es ein sehr schönes Menschenbild ist, das du da propagierst. Ich glaube, dass viele Leute mogeln. Ich glaube, dass viele Leute sehr, sehr bewusst mogeln. Ich glaube, dass gerade um sein Handicap in einem Bereich zu halten, mehr gemogelt wurde oder wird, als wird Scorekarten gefälscht, falsche Scores angegeben. Es werden also auch selbst im Kaderbereich wird gemogelt. Ja, also, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Find's aber eigentlich, wie du sagst, trotzdem sehr richtig. Es geht darum, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir miteinander um? Gehen wir höflich miteinander um? Entsetzen wir uns? Regen wir uns fürchterlich darüber auf? Oder machen wir einfach den anderen darauf aufmerksam, dass wenn er eine 12 spielt, er mir nicht sagen kann, schreib mir eine 6 auf, das ist bei mir auch ein Strich, sondern das ist dann eine 12 und die 12 schreibe ich dann auf. Und ich finde es auch wichtig, dass wir es den Kindern auch so beibringen, weil, nochmal, um es zu wiederholen, wenn wir das nicht tun, spielen wir kein Golf. dann spielen wir halt was anderes. Aber da kann man auch was anderes spielen und musste meine Zeit auf dem Golfplatz nicht verschwenden. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen strenger und habe ein vielleicht schlechteres Menschenbild.
Nö, das ist, nein, ich sehe das im Prinzip auch so. Ich bin auch der Überzeugung, dass viel gecheatet wird, ja, dass die Leute sehr, weil viele auch sehr Handicap fixiert sind. Das ist ja auch so ein Bild. Golf wird ja nicht länger und besser, wenn man das lange spielt. Irgendwann hat man seinen Zenit überschritten. Und dann siehst du auch Leute, die hören dann auf, viele Turniere zu spielen, die kleben so an ihrem Handicap. Das soll nicht noch schlechter werden oder sonst was. Aber man kann es, das ist immer die Frage, wie man es sieht, ne? Und wenn ich jemanden dabei habe, wo ich weiß, dass er eher auf der Seite ist, da wird aus einer 8 schnell eine 6, dann kann man das relativ schnell, ganz unaufgeregt im Spiel klar machen. Dann haben die zwar eine blöde Runde, weil sie wissen, heute muss ich einfach Golf spielen, aber dann ist ja auch alles gut. Dann war es in dem Moment mit mir zusammen gut. Die Leute wissen wieder, wo sie stehen. Vielleicht sind sie sogar besser, als sie dachten. Und dann ist es ja auch alles in Ordnung. Weil letzten Endes, ja, es gibt viele Menschen, die mogeln. Das ist das, glaube ich, auch so, um Handicap zu halten. Viele wahrscheinlich auch schon so routiniert, dass sie es nicht mal als Mogeln verstehen. Das kommt ja auch
vielleicht noch dazu. Auch gar nicht mehr wahrnehmen.
Auch nicht wahrnehmen, genau. Ja. Letzten Endes hat man beim Golf trotzdem die Chance, Golf zu spielen, sich dran zu halten, selber einzugestehen, dass man einen schlechten Tag hat. Und daran kann man auch wachsen. Charakterlich auf jeden Fall.
Wunderbar. Ich glaube, damit hast du ein hervorragendes Schlusswort für die heutige Runde gefunden, Michael. das war die Golfschau mit Michael Timpus. Wir haben gesprochen über das Anachronistische im Golf. Wir haben gesprochen über Handicap-Schoner. Wir haben über das Betrügen gesprochen, über Zigarren. Wir haben über Zocker gesprochen, über den Begriff Paar, über die Überalterung im Golf. Wir haben festgestellt, dass wir alle drei den Old Course lieben und freuen uns, dich vielleicht in einer künftigen Rota-Runde in unserer Runde wieder zu begrüßen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir den Sonntagvormittag freigeräumt hast. Geht's jetzt auf den Platz? Geht's zum Üben auf die Range oder geht's ins Wohnzimmer, Füße hoch, Zigarre weiterrauchen und eine schöne Golfzeitschrift
lesen? Wenn ich jetzt im Wohnzimmer die Zigarre weiterrauche, muss ich auch noch eine Diskussion führen. Das lasse ich. Ich rauche die hier in meinem Arbeitszimmer weiter. Ich wollte in der Tat nachher nochmal auf die Range. Im Anschluss sozusagen. Da wir uns gestern nicht gesehen haben, werde ich wahrscheinlich mit meiner Frau noch einen Spaziergang machen oder sonst was. Sonst sieht man sich ja so gar nicht. Das ist auch doof. Ne?
Wunderbar.
Weil wir sind ein Hybridhaushalt. Einer spielt Golf, der andere nicht. Da haben wir schon wieder alles aufgegriffen, was wir eben hatten. Aber auch das ist vereinbar. Ich habe mich wirklich gefreut, hat Spaß gemacht. Und wenn ich nochmal darf, gerne. Auch an einem anderen Tag. Muss kein Sonntagvormittag sein. Aber wunderbar. Auch da.
Frank, over to you. Das passiert auf jeden Fall. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, eine Gruppe auf Facebook, wo wir ja auch alle drei dabei sind, nicht unbedingt super aktiv, aber das sind die Golfmentoren und unseren gemeinsamen Bekannten, den Carsten Moritz. Dieses Prinzip von den Golfmentoren, das ist was ja ganz interessant ist und hoffentlich werden wir die Gelegenheit haben, Carsten, wenn du zuhörst, dass du irgendwann mal bei uns vorbeikommst und uns dieses Konzept nochmal legst. Ja. Thank you very much.
Well, you're welcome.
Näher bringst, genau.
Jetzt kommt der Vater mir noch in die Hacken.
Aber ein Dream Foursome of Jimenez, Mickelson und Montgomery, that's pretty impressive. Lieber Michael, nochmal herzlichen Dank. Wir sind jetzt nicht so weit voneinander weg und irgendwann wird mal, denke ich mal, eine Golfschau Pro-Am oder Turnier irgendwo stattfinden. Warum nicht in Lohne oder in Vechter?
Wherever it is.
Mein Lieber, ich wünsche dir was. Marc, dir auch. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.